Schönheit und Verstand, der Podcast des Kunstforums der TU Darmstadt. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Reihe Frauen, die reisen. Im Rahmen der Ausstellung Millie Bau 5000 Kilometer bis Paris des Kunstforums stellen wir im Podcast Frauen vor, die allein um die Welt gereist sind. Unser Titel heute: Die Wienerin Ida Pfeiffer erkundet die Welt. Schon als zartes Kind hatte ich die größte Sehnsucht, hinaus in die Welt zu kommen. Begegnete ich einem Reisewagen, blieb ich unwillkürlich stehen und sah ihm nach, bis er meinen Blicken entschwunden war. Ich beneidete sogar den Postillon, denn ich dachte, er habe die ganze große Reise mitgemacht. Das schreibt Ida Pfeiffer im Buch zu der Nordlandreise, die sie im Jahr 1845 unternimmt. Das Reisen liegt ihr im Blut, aber bis sie ihren Traum verwirklichen kann, ist sie bereits 44 Jahre alt. Soweit bekannt ist Ida Pfeiffer die erste Frau, die die Welt auf eigene Faust umrundet hat. Sie wird eine der berühmtesten Reiseschriftstellerinnen ihrer Zeit. Auch für die Wissenschaft leistet sie einen Beitrag und wird auf Betreiben von Alexander von Humboldt und Karl Ritter als erste Frau Ehrenmitglied der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Auch die Pariser Geographische Gesellschaft nimmt sie ehrenhalber auf. Heute ist das Reisen für viele Menschen zur Selbstverständlichkeit geworden. Wenn der Herbst kommt, gehört die Frage: Und, wo bist du denn im Sommer gewesen? Zu vielen Gesprächen dazu. Dass dabei Ziele genannt werden, die fern auf anderen Kontinenten liegen, ist nicht mehr unbedingt ungewöhnlich. Dass Frauen allein reisen, ist allerdings noch immer einer besonderen Erwähnung wert. Wir beleuchten das Leben von Ida Pfeiffer und fragen, wie touristisches Reisen entstanden ist, wie das Reisen von Frauen zu Zeiten Ida Pfeiffers aussah, wie sich der Tourismus weiterentwickelt hat und welche Chancen und Risiken Tourismus unter heutigen Gegebenheiten bietet. Ich freue mich, dazu zwei Gesprächspartnerinnen begrüßen zu können. Frau Dr. Gabriele Habinger vom Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. Sie forscht unter anderem zur Anthropologie des Tourismus und des Reisens, ist Autorin der Biografie »Eine Wiener Biedermeierdame erobert die Welt – Die Lebensgeschichte der Ida Pfeiffer« und Herausgeberin der Reisebriefe Ida Pfeiffers mit dem Titel »Wir leben nach Matrosenweise«, hat sie die Reiseberichte Ida Pfeiffers für ein heutiges Publikum bearbeitet.
Hallo, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich über Ida Pfeiffer erzählen darf. Ich beschäftige mich mit dir ja eigentlich schon seit langen Jahren und Jahrzehnten. Dankeschön.
Und Frau Dr. Allegra Baumann, Stadtsoziologin vom Institut für Soziologie der TU Darmstadt. Sie hat ihre Dissertation zum Einfluss von Kreuzfahrttourismus auf städtische Infrastruktur geschrieben und forscht derzeit zu Tourismus und Wohnqualität in Kleinstädten. Herzlich willkommen.
Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Mein Name ist Ute Rohkut. Ich bin Mitglied im Team des Kunstforums. Das Leben von Ida Pfeiffer wird unsere Basis sein, um uns mit den Themen Tourismus und dem Reisen von Frauen zu beschäftigen. Ida Pfeiffer wird am 14. Oktober 1797 als Ida Reiher in Wien geboren. Sie ist als Kind, salopp gesagt, ein Wildfang. Ihr Vater Alois Reiher, ein Textilfabrikant, macht keinen Unterschied in der durchaus strengen Erziehung der fünf Söhne und seiner einzigen Tochter, die jedoch auch Freiheiten mit sich brachte. Sie kleidete sich wie ihre Brüder, durfte wie diese herumtoben, ist wohl aber vergleichsweise mutiger und unternehmungslustiger. Als Ida 9 Jahre alt ist, stirbt der Vater. Die Mutter versucht nun, ihre Tochter zu einer jungen Dame zu erziehen. Ida muss Frauenkleidung tragen, Haushaltsführung und Klavierspielen lernen. Den Widerstand dagegen gibt sie erst auf, als sie sich in ihren Hauslehrer verliebt, der sie mit Reiseliteratur bekannt macht, die sie wohl verschlingt. Eine Verbindung mit dem Hauslehrer lehnt Idas Mutter aus Standesgründen ab. Stattdessen heiratet Ida den 24 Jahre älteren Juristen Marc Anton Pfeiffer. Eine Vernunftehe. Sie bekommt 2 Söhne, eine Tochter stirbt kurz nach der Geburt. Die finanzielle Situation der Familie, die in Lemberg lebt, ist angespannt. Ida Pfeiffer und ihr Mann leben schließlich getrennt. Sie geht mit den Söhnen nach Wien zurück, unter dem Vorwand, dass diese dort bessere berufliche Aussichten haben. Frau Habinger, Ida Pfeiffer ist auch als junge Frau und Mutter bereits viel gereist. Welche Reisen waren das?
Tatsächlich ist es so, dass sich das Leben Ida Pfeiffers oder auch als junges Mädchen und Kind, hieß ja noch Ida Reiher, nicht nur im Haus abgespielt hat, wie wir uns das vielleicht aus heutiger Sicht vorstellen würden. Sie hat ein sehr mobiles Leben geführt. Sie war schon in der Kindheit und Jugend sehr viel in ganz Europa unterwegs. Wir wissen darüber aus einem handschriftlichen Reiseverzeichnis, das sie geführt hat. Eines über ihre Landreisen und eines über ihre Seereisen. Und darin sind sehr viele Reisen auch angeführt. Etwa 1818 fährt sie nach Mariazell, macht eine Pilgerfahrt dorthin, 1819. Dann eine ausgedehnte Badereise mit der Familie, also mit der Mutter, mit einem Bruder und einer Tante. Da besuchen sie Karlsbad, Marienbad, auch Eger und fahren bis nach Deutschland, nach Bayreuth ins Alexanderbad. Das heißt, da war man sehr viel unterwegs. Das hatte zum Teil auch Gründe. Man wollte das Mädchen ja auch ablenken. Die war ja sehr verzweifelt, weil sie, wie erwähnt, nicht ihren geliebten Hauslehrer heiraten durfte. Und man hat sie halt da durch ganz Europa begleitet sozusagen, um sie auch ein wenig von ihrem tragischen Schicksal abzulenken. Sie ist aber dann auch in späteren Jahren nach ihrer Hochzeit, sie hat ja 1820 geheiratet, ist sie sehr viel unterwegs gewesen. Es war eine Vernunftehe. Sie hat einen Mann heiraten müssen, den sie nicht geliebt hat, der viel älter war als sie. Und es scheint für mich auch so, dass sie zum Teil von zu Hause geflüchtet ist. Also sie ist ja mit ihrem Mann von Wien nach Lemberg gezogen und hat von dort aus diverse kleinere und größere Reisen unternommen. Und schon 9 Monate nach der Hochzeit sind die Pfeiffers nach Wien zurückgekehrt. Und zwar hat Ida Pfeiffer, sie ist schwanger gewesen und hat in Wien dann ihren ersten Sohn zur Welt gebracht. Und das setzt sich eigentlich ihre ganze, sozusagen die Zeit, bevor sie ihre großen Reisen unternommen hat, die Fernreisen, über die sie auch Bücher verfasst hat, in dieser Zeit setzt sie ihr unstetes Reiseleben eigentlich fort, begleitet zum Teil von ihren Söhnen, manchmal von ihrem Mann, der ja beruflich gescheitert ist und dann in ganz Europa versucht hat, beruflich Fuß zu fassen. Das war für Ida Pfeiffer eine schwierige Zeit und sie hat sich dann, wie wir schon gehört haben, auch von ihrem Mann getrennt und ist dann mit ihren beiden Söhnen 1833 nach Wien gegangen. Und ihr jüngerer Sohn Oskar, den hat sie sehr geliebt und um den hat sie sich auch sehr gesorgt und der war gesundheitlich nicht in bester Verfassung. Und dann ist sie mit ihm 1833 nach Triest gefahren. Also man muss sagen, sie hat viele dieser Reisen zu Verwandten gemacht und in Triest lebte ein Onkel, Thaddäus Reiher, und ihre Lieblingstante, die Constantia, und dort hat sie sich mehrere Monate aufgehalten, und also damit ihr Sohn Seebäder nehmen kann. Und da hat sie das erste Mal das Meer gesehen. Das war ein Schlüsselerlebnis für sie. Und da schreibt sie, dass sie dann sehnlicher wünschte, als große Reisen zu unternehmen.
Ja, als sie das erste Mal alleine aufbricht, das ist der Moment, als ihre Söhne erwachsen sind und auch schon im Berufsleben stehen. Ihrer Familie erzählt sie, dass sie eine Reise nach Konstantinopel machen möchte. Tatsächlich ist sie jedoch viel länger und weitreichender unterwegs, nämlich 9 Monate, von März bis Dezember 1842. Sie plant eine Pilgerreise ins Heilige Land und reist schließlich nach Ägypten. Frau Habinger, alleine auf Pilgerreise zu gehen, scheint für eine Dame dieser Zeit gesellschaftlich gerade noch akzeptabel zu sein. Wie blickte man darauf und wie entwickelte sich diese Form des Reisens auch geschichtlich?
Grundsätzlich war es so, dass die Frauen des Bürgertums im 19. Jahrhundert eigentlich, dass man das nicht sehr gern gesehen hat, wenn sie gereist sind. Also sie sollten ja das Haus hüten, sich um die Kinder kümmern, auch einen größeren Hausstand leiten, aber keineswegs war für sie die Öffentlichkeit vorgesehen und das Reisen. Und viele Frauen haben dann eine Möglichkeit gesucht, legitimerweise und anerkannterweise auf Reisen zu gehen. Das waren Pilgerreisen, das war gerade noch akzeptabel, obwohl auch Ida Pfeiffer darüber berichtet, dass sie, als sie darüber berichtet, als Närrin und überspannte Person bezeichnet worden ist. Also man hat das in Wirklichkeit nicht gern gesehen. Das heißt, es war tatsächlich so, dass es gerade noch akzeptiert wurde, aber den Frauen wurden zu Hause sehr viele Hindernisse in den Weg gelegt. Insbesondere hat man ihnen die ganze Zeit auch erklärt, dass sie zum Reisen überhaupt nicht befähigt wären. Das heißt, es kostete diesen reisewilligen Frauen, die sich alleine in die Welt aufmachten, sehr viel an Überwindung, solche Reisen auch für sich in Betracht zu ziehen. Das sehen wir an vielen Aussagen dieser Frauen in ihren Reiseberichten und Publikationen. Zur Geschichte der Pilgerreise. Tatsächlich ist es so, dass die Pilgerreisen eine sehr lange Tradition haben und sie werden auch als Vorformen des modernen Tourismus gesehen. Es ist so, dass im Mittelalter sehr viele Leute unterwegs waren in ganz Europa. Es gibt Schätzungen, dass etwa zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert 20, 30 bis 50% der erwachsenen Bevölkerung unterwegs war. Das heißt, einerseits zu kleineren Pilgerstätten, zu Wallfahrtsorten. Es gab ja etwa 10.000 anerkannte Pilgerstätten in Europa in dieser Zeit, wie die Schätzungen sagen, aber auch zu ferneren Pilgerzielen, den sogenannten Peregrinaciones Mayores. Das waren Rom, Santiago de Compostela und Jerusalem. Und es gibt auch Schätzungen, dass auch der Anteil der Frauen an diesen Reisen relativ hoch war. Also genaue Zahlen kennt man nicht, aber die Schätzungen schwanken zwischen 20 bis 30, 40%. Manche sagen sogar, es waren 50% Frauenanteil an diesen Pilgerreisen. Natürlich waren die ferneren Pilgerziele nicht so leicht zu erreichen, aber auch diese entwickelten sich eigentlich im Laufe der Zeit zu modernen Tourismuszielen, könnte man sagen, und diese mittelalterlichen Pilgerfahrten hatten dann durchaus Ähnlichkeiten mit dem modernen Tourismus, also insbesondere gegen Ende des Spätmittelalters, war es so, dass die Transportwege und auch das Beherbergungswesen sehr stark durchorganisiert war. Das heißt, man wusste genau, wo man an Bord eines Schiffes gehen musste, wo man übernachten konnte, und dadurch wurde natürlich auch das Reisen erheblich erleichtert. Gegen Ende des Mittelalters war es tatsächlich so, dass sich daraus auch so feucht-fröhliche Vergnügungsfahrten entwickelten. Also da gibt es Berichte darüber von Marjorie Campbell zum Beispiel, die eine Pilgerfahrt unternommen hat und das in ihrer Lebensgeschichte auch erzählt und darüber berichtet, dass die anderen Pilger sich nicht so verhalten hätten, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie war eine sehr gläubige Frau und hat diese religiösen Motive in den Vordergrund gestellt. Aber für andere Pilger und Pilgerinnen war es tatsächlich so, dass das eine unterhaltsame Vergnügungsreise sein sollte, wo man die Sorgen und Nöte dieses schwierigen Alltags hinter sich lassen konnte und neue Dinge entdecken konnte. Und auch in Jerusalem war es so, dass sich hier eine sehr stark ausgeprägte touristische Kultur entwickelte. Man wusste genau, welche Sehenswürdigkeiten zu besuchen waren. Und vor Ort haben das auch die Mönche dann erledigt, dass sie die Leute herumgeführt haben. Wobei es auch hier zu Klagen gekommen ist, dass diese Reiseführer das aufgrund der hohen Zahl an Besucherinnen und Besucher viel zu lieblos machen würden.
Reisen war zu Ida Pfeifers Zeiten noch ein Privileg für die gehobenen Gesellschaftsschichten. Es war aber auch eine Zeit großer Veränderungen. So bot Thomas Cook die ersten Pauschalreisen an. Frau Baumann, ab wann spricht man von Massentourismus und dem neueren Phänomen des Overtourism?
Der Massentourismus, das bedeutet ja erst einmal, dass viele Menschen reisen, also die reine Anzahl an Menschen. Da sind viele Menschen unterwegs. Viel akuter heutzutage ist das Phänomen des Overtourism. Das heißt, die Masse ist nicht entscheidend, sondern die Auswirkung. Laut der United World Tourism Organization ist Overtourism die als negativ wahrgenommene Auswirkung von Tourismus für die Einheimischen und oder andere Touristinnen. Das ist also besonders interessant, dass nicht nur die Einheimischen die negative Auswirkungen wahrnehmen, sondern eben auch andere Touristinnen können sich gestört fühlen. Und da geht es eben nicht um die reine Masse an Menschen, sondern die Auswirkungen, das kann auch ein Verhalten sein. Also auch eine kleine Gruppe an Touristinnen, die sich in Anführungszeichen falsch verhält, kann störend wirken. Es geht also vor allem um die Verträglichkeit. In meiner Dissertation habe ich die Rhythmen erforscht. Also ich habe eine Rhythmenanalyse nach Henri Lefebvre gemacht. Er sagt, dass Rhythmus die Verbindung von Zeit und Raum ist. Also eigentlich eine Art Bewegung im Raum zu bestimmten Zeiten. Und ich habe da herausgestellt, dass das Problem die unterschiedlichen Rhythmen sind, die auch wiederum unterschiedlichen Grundschlägen folgen. Also eine Stadtgesellschaft hat einen bestimmten Grundschlag, der quasi vorgibt, wie sie sich bewegt. Also bestimmte Zeiten als Beispiel, man geht in die Kirche zu bestimmten Zeiten, man geht zur Arbeit zu bestimmten Zeiten. Oder es gibt Bewegungsrhythmen, die einfach vorgegeben sind durch den Verlauf der Sonne. Also mediterrane Städte haben eine andere, man kennt das so, das pulsierende Leben. Es ist anders als im Norden, das sagt auch Lefebvre. Und die Probleme sind dann, wenn touristische Rhythmen in die Städte kommen, dass da eine Kollision stattfindet und die sich schlecht zueinander synchronisieren lassen. Also normal würde man davon ausgehen, dass die touristischen Rhythmen sich an die einheimischen Rhythmen synchronisieren müssen. Dann wäre das eigentlich okay. Ein Problem haben wir aber, wenn das eben andersrum stattfindet, wie es zum Beispiel beim Kreuzfahrttourismus der Fall ist, der eben mit einem sehr starken Grundschlag kommt. Der hat nämlich seinen getakteten Zeitplan, mit dem die Touristinnen von Bord gehen. Es gibt sehr begrenzte Stundenanzahlen, die man der Stadt sein kann und vorgegebene Wege und Zeitpläne. Und auch natürlich die Masse an Menschen, die dann zusätzlich dazukommt. Also dieser Massentourismus gepaart mit der zeitlichen und räumlichen Konzentration ist eigentlich das Problem. Und dann ist es eben so, dass sich die Rhythmen der Einheimischen diesem unterordnen müssen. Also man kennt diese Beispiele aus Venedig, Barcelona, Dubrovnik, über das ich geforscht habe, dass da auch die Einheimischen zu bestimmten Zeiten einfach ihre Häuser nicht verlassen, weil die Stadt geflutet wird von diesen Touristen. Und das ist so das eine Thema, was wir unter Overtourism fassen, die Problematik zwischen Tourismus und Einheimischen. Dann gibt es aber auch noch das neuere Phänomen, das ist New Urban Tourism, was an sich auch nicht unbedingt ein neues Phänomen ist. Das heißt nämlich einfach, Menschen als Touristinnen suchen das Authentische. Das heißt, sie wollen nicht, Dean McKennell nennt das Stage Authenticity. Das bedeutet, die Einheimischen bieten etwas an, was extra für Touristinnen ausgerichtet ist. Zum Beispiel, dass die vorderste Stufe ist die Touristinfo. Dann gibt es irgendwie das Restaurant, was besonders gestylt ist, dass man erkennt, das ist ein Fischrestaurant und ähnliches. Und diese New Urban Tourists suchen aber die authentische Erfahrung. Also sie würden am liebsten bei den Einheimischen in der Küche sitzen und sehen, wie das lokale Leben tatsächlich stattfindet. Und das sehen wir aber auch schon, also auch frühe Reiseberichte, da sehen wir schon diesen Wunsch eigentlich, das Authentische zu erkennen. Und da ist aber dann wiederum das andere Problem, dass sich dadurch keine Räume mehr für die Einheimischen bieten. Also solange wir beobachten, dass solange wir eine Trennung von Einheimischen und Touristinnen haben in Städten oder anderen Destinationen, funktioniert das ganz gut, außer diese Räume der Touristinnen, wir nennen das auch Tourist Bubbles, sind identitäre Zentren. Also zum Beispiel Venedig oder auch Barcelona oder Dubrovnik, wo das Herz der Stadt, selbst wenn da keine Einheimischen mehr wohnen, wenn da der reine Tourismus stattfindet, dann ergeben sich auch immer viele Probleme zwischen Touristinnen und Einheimischen.
Ihre zweite Reise führt Ida Pfeiffer von April bis Oktober 1845 nach Skandinavien und Island. Sie bereist das Nordmeer mit einem Frachtschiff. Island enttäuscht sie, da es nicht ihren Erwartungen entsprach. Frau Baumann, welche Motive treiben die Menschen hinaus in die Welt und welche Erwartungen liegen dem Reisen zugrunde?
Zunächst einmal können wir sagen, dass Reisen nach Pierre Bourdieu das symbolische Kapital erhöht. Also symbolisches Kapital bedeutet Anerkennung, Prestige, indem ich zeigen kann, durch Fotos oder auch Dinge, die ich mitgebracht habe, Souvenirs, dass ich gereist bin, erhöhe ich mein Prestige, mein symbolisches Kapital. Ich kann natürlich auch mein kulturelles Kapital erhöhen, das heißt Wissen und Fähigkeiten. Das ist möglich, aber nicht notwendig. Also manche Touristinnen streben danach, dass sie irgendwo hinreisen, um etwas zu erfahren über die Kultur. Aber oftmals geht es hauptsächlich darum zu sagen, seht her, ich war da. Also beispielsweise die bloße Anwesenheit auf dem Machu Picchu reicht dann schon aus. Reisende heute folgen der Grand Tour. Also das Reisen, wie wir es heute als Form der Mobilität bezeichnen, war eigentlich, dass adlige junge Männer auf Reisen gingen, um sich zu bilden, vor allem nach Italien, nach Rom, um dort über die Künste und Wissenschaften zu lernen und dadurch natürlich ihr symbolisches und kulturelles Kapital zu erhöhen. Und wie das so oft ist, das Volk folgte dann, sobald es von den Rahmenbedingungen her möglich war, nämlich sobald es Urlaub gab und Freizeit, was ja auch ein moderneres Phänomen nach der Industrialisierung dann war, und natürlich, als die Finanzen es zuließen. Und dann wurde das Reisen auch für jedermann quasi zum wichtigen Teil, um sein eigenes symbolisches und kulturelles Kapital zu erhöhen. Und diese Massenreisen, wie ich schon beschrieben habe, sind eben ein modernes Phänomen. Das heißt, wir haben heute als Motive beim Reisen natürlich den Status, aber auch moderne Phänomene wie die Selbstfindung, Neues zu entdecken und zu sehen. Und Reisen ist immer noch ein Ausgleich zum Alltag. früher, das beobachten wir, gab es eben diesen einmaligen Jahresurlaub, der vielleicht sehr lang war, auch mit dem Auto nach Italien oder ähnliches ging zum Camping. Heutzutage ist Reisen fast ein Teil des Alltags, also Städtetrips, Kurztrips nehmen zu. Die Menschen verreisen öfter, vor allem, also ich spreche jetzt immer von westlichen Industrienationen. Und es ist eben etwas, es hat was mit Status zu tun, mit finanzieller Situation und mit Urlaub und Freizeit. Und die Erwartungen, die dem Reisen zugrunde liegen, das ist etwas, was wir gelernt haben. Also wir haben gelernt, wie wir sehen müssen. Dean McKennell sagt dazu, spricht da in der Site Sacralization dazu. Urey, wenn er von seinem touristischen Blick spricht. Und zwar heißt es, beide beschreiben ein Phänomen, dass man über Tourguides, über Schilder, über Auszeichnungen, beispielsweise durch die UNESCO, gesagt bekommt, was wir eigentlich sehen sollen, was ist sehenswert. Also was ist die Sehenswürdigkeit? Wir müssen quasi als Touristinnen in die Welt gehen und wissen, was wir uns eigentlich anschauen müssen. Dazu helfen auch Plattformen heute wie TripAdvisor, die uns sagen, hier sind die Sehenswürdigkeiten. Und dadurch hat man aber auch eine Erwartung, was man zu sehen hat. Also etwas hat so und so auszusehen. Das beschreibt bereits Mark Twain in seinem Buch über die erste Kreuzfahrt von USA nach Europa, indem er sagt, dass seine Erwartung, den Notre Dame zu sehen, waren so und so. Und dann war der ja relativ klein, das Bauwerk. Also so ähnlich, wie es Ida Pfeiffer auch ging, man geht eben mit einer bestimmten Erwartung in die Welt, etwas zu sehen, was man vorher gelernt hat, wie es aussehen soll, über diesen touristischen Blick, den wir lernen, oder auch Reisebücher. Und mit dieser Erwartung reisen wir dann.
Ja, ob schon Ihre Erwartungen bei dieser Nordlandreise etwas enttäuscht wurden, gibt Ida Pfeiffer natürlich nicht das Reisen auf. Ihre erste Weltreise führt sie von Mai 1846 bis Oktober 1848 westwärts. Auf der zweiten Weltreise umkreist sie den Erdball von März 1851 bis Juni 1855 in Richtung Osten. Dabei ist Ida Pfeiffer nicht nur als Weltenbummlerin unterwegs. Bei ihrer zweiten Weltreise ist sie bereits eine international bekannte Reiseschriftstellerin und bringt von ihren Reisen Sammlungsgegenstände mit, die von wissenschaftlichem Interesse sind. Frau Habinger, wie kam es zu diesem wissenschaftlichen Interesse?
Ja, tatsächlich war es so, dass Ida Pfeiffer einerseits ihr Leben dem Reisen gewidmet hat. Ab dem Zeitpunkt, wo sie ins Heilige Land aufgebrochen ist, war das im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, aber auch schon sehr früh wissenschaftlichen Interessen oder einem Sammelinteresse. Also es war in dieser Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts und den Jahrzehnten danach, durchaus üblich, dass Reisende, wenn sie in weit entfernte Regionen gekommen sind, Dinge mitbrachten, Sammelobjekte, wo sie dachten, dass das für die Wissenschaft zu Hause von Interesse sein könnte. Ida Pfeiffer hat insbesondere sogenannte Naturalien gesammelt, also da gehören Pflanzen dazu, aber auch verschiedenste Arten von Tieren, Insekten, Käfer, Fische, Krebstiere, Schmetterlinge, kleine Säugetiere, also die verschiedensten Dinge, die ihr da untergekommen sind, auch Mineralien. Und die hat sie dann zurückgebracht und versucht, an Wissenschaftler zu verkaufen oder an einschlägige Institutionen. Begonnen hat sie damit bereits bei ihrer zweiten Reise nach Skandinavien und Island. Da ist in ihrem Reisebericht interessanterweise am Schluss auch ein Anhang angefügt. Da hat sie einerseits eine Liste erstellt, wie viel die isländischen Beamten verdienen. Den Grund weiß ich nicht genau, aber vielleicht war sie verärgert über die Beamtenschaft, die sie so schlecht behandelt hat und wollte aufzeigen, wie gut es ihnen eigentlich geht. Aber das andere, das Interessante für unsere Thematik ist, dass sie da auch eine Liste an gesammelten, wirbellosen Tieren anfügt und an Pflanzen, die sie in Island gesammelt hat. Und das setzt sich dann bei ihren weiteren Reisen fort und das wird auch einerseits eine wichtige Motivation oder Bestätigung für das Reisen, auch für Ida Pfeiffer, aber natürlich auch eine Einnahmequelle. Und wir wissen aus den Dokumenten, die vorhanden sind, dass sich Ida Pfeiffer da nicht nur vom Zufall hat leiten lassen, sie hatte ja keinerlei wissenschaftliche Vorbildung. Das war ja für Frauen in dieser Zeit absolut unmöglich, also eine höhere Schule zu besuchen, geschweige denn ein Studium zu absolvieren. Aber sie hat sich dann sehr engagiert in Eigenregie weitergebildet. Also sie ist zu den einschlägigen wissenschaftlichen Institutionen gegangen und hat sich dort in Sammeltechniken, aber auch in Techniken des Konservierens unterweisen lassen. Und dazu hat sie sich auch Zeugnisse ausstellen lassen. Also sie ist einerseits in das KK-Hof-Naturalienkabinett gegangen. Das ist die Vorläuferorganisation des heutigen Naturhistorischen Museums. Und da wurde sie eben dann von den Leitern dieser Anstalt auch unterrichtet. Einerseits Karl von Schreibers, das war der Leiter dieser versammelten Naturalienkabinette. Der hat ja ein Zeugnis ausgestellt und auch Josef Arnett, das war der Leiter des antiken Kabinetts. Und da haben sie bestätigt, dass sie sich eben weiter hat bilden lassen. Und sie ist auch dann, und das beschreibt sie sowohl in ihren Reiseberichten als auch in ihren Briefen, in Deutschland, in Berlin zu den bekannten Wissenschaftlern gegangen, zu Alexander von Humboldt zum Beispiel, der ja dann, der sie sehr geschätzt hat und sie auch unterstützt hat und eben zu dieser Mitgliedschaft in der Geographischen Gesellschaft verholfen hat. Und sie schreibt auch, dass sie eigentlich in allen diesen Institutionen sehr wohlwollend, sehr zuvorkommend aufgenommen worden ist. Sie ist auch dann in London, wo sie sich längere Zeit aufgehalten hat, sehr herzlich aufgenommen worden. Da ist sie unter anderem zu George Robert Waterhouse vom British Museum gegangen, der sie auch unterrichtet hat und mit dem sie dann eine Freundschaft aufgebaut hat. Also mit dem war sie dann bis zu ihrem Lebensende auch in Briefkontakt. Das Interessante daran ist, dass sie tatsächlich große Sammelerfolge verbuchen konnte. Ich habe mal recherchiert, wie viel Stück an Sammelobjekten in etwa im Wiener Museum, im Naturhistorischen Museum sind. Das sind mehr als 4200 Objekte, die sie dorthin großteils verkauft hat. Aber ihre Sammlungen gingen auch ans British Museum oder manches nach Berlin. Das heißt, da war durchaus Interesse an dem, was sie mitgebracht hat. Und es war auch so, dass sie neue Arten entdeckt hat, die sogenannten Typen. Also das sind jene Objekte, anhand derer eine neue Art beschrieben wird. Die heißen Typen. Und alleine im Naturhistorischen Museum in Wien wurden bislang von den Mitarbeiterinnen mehr als 20 solcher Typen aufgefunden. Warum aufgefunden? Wir müssen uns das so vorstellen, dass die Sammlungen nicht nach Sammlern oder Sammlerinnen organisiert sind, sondern nach Tiergattungen oder sozusagen nach den Inhalten, die dort aufbewahrt werden. Und es ist oft gar nicht so leicht herauszufinden, was jetzt bestimmte Personen eben mitgebracht haben. Aber auch in anderen Institutionen liegen Typen, und das ist mittlerweile auch nachgewiesen durch die internationale Forschung auch, die von Ida Pfeiffer mitgebracht worden sind. Und es ist tatsächlich so, dass manchmal neue Arten auch nach der Person benannt werden, die diese Art gefunden hat. Das heißt, es gibt mittlerweile verschiedene dieser Tiere oder Insekten oder was auch immer, die nach Ida Pfeiffer benannt worden sind. Zum Beispiel einen Frosch, der heißt Rana Ide. Also die haben dann die Bezeichnung Ide oder Pfeiffere und oft dann auch noch den Namen des Wissenschaftlers, der diese neuen Arten beschrieben hat.
Die Sammlungsobjekte der Ida Pfeiffer waren damit nicht nur privater Natur. Mitbringsel von Reisen sind aber bis heute sehr beliebt. Es ist daraus ein richtiger Wirtschaftszweig entstanden. Frau Baumann, wie blickt die Wissenschaft auf Souvenirs? Was treibt uns Menschen bei dieser Sammelleidenschaft eigentlich an?
Souvenirs sind zum einen natürlich auch wieder ein Beweis des Status, also der Beweis dafür, dass ich gereist bin. Und auch ein Foto ist ein Souvenir, also die Selfies, Selfie-Kultur mit Selfie-Sticks, gut, die sind jetzt nicht mehr so in, aber Selfies generell sind immer noch der beste Beweis dafür, dass ich an einer Kulturstätte oder an einem touristischen Ort war. Und natürlich helfen sie mir auch, die Erinnerung wachzuhalten. Also zum einen dieser Punkt, es ist der Beweis, zum anderen auch für mich, mich daran zu erinnern, dass ich dort war, entweder durch Fotos oder die ich dann schön aufbereite vielleicht, durch Fotobücher oder ähnliches. Aber auch natürlich durch kleine Figuren oder ähnliches, typische Sachen für diesen Ort, den ich besucht habe. Das heißt, das Souvenir steht auch für etwas. Also McKennell in seiner Theorie der Site Circulation sagt ja, dass ein Souvenir eben ein Teil davon ist, eine touristische Sehenswürdigkeit zu derselben zu machen. Also beispielsweise, ich bin in Paris und nehme mir einen Anhänger mit dem Eiffelturm mit nach Hause, dann steht dieser Eiffelturm symbolhaft für Paris. Freunde und Verwandte sehen das und also dieser Eiffelturm wird dann das Symbol für Paris und wird immer wieder reproduziert, das Symbolhafte, durch Souvenirs, Bilder. Man kennt das von New York, die gelben Taxis, die roten Busse in London. Dadurch kann man auch immer sagen, dass Orte bestimmte Farben kriegen, die verknüpft sind mit solchen symbolhaften Gegenständen oder Bauwerken. Und natürlich prägt das dann auch wieder meine Vorstellung davon. Also wenn ich nach Paris gehe, will ich den Eiffelturm sehen, weil das ist eben das Symbol von Paris. Und so tragen Souvenirs zum einen eben dazu bei, meine Erinnerungen an diese Reise wachzuhalten. Das ist, wie schon gesagt, ein Beweis dafür, dass ich wirklich da war. Am besten noch, wenn ich in dem Selfie, in dem Foto mit drin bin, damit ich auch beweisen kann, ich war tatsächlich da. Und dann ist es eben auch ein Symbol für den Ort an sich.
Ja, zum Reisen gehört auch eine finanzielle Ausstattung. Ein großes Budget stand Ida Pfeiffer nicht zur Verfügung. Sie schrieb einmal, dass ihr Summen für 2- bis 3-jährige Reisen zur Verfügung standen, mit denen andere Reisende wie der Fürst Pückler Muskau oder Chateaubriand gerade mal auf einer 14-tägigen Badereise ausgekommen wären. Frau Habinger, wie müssen wir uns das Reisen von Ida Pfeiffer vorstellen mit dem kleinen Budget?
Gut, ja, also Ida Pfeiffer kommt zwar aus dem wirklich wohlhabenden Bürgertum, sie hätte eigentlich eine große Erbschaft gemacht, weil ihr Vater war ein sehr erfolgreicher Unternehmer, nur hat ihr Ehemann ihre Erbschaft mehr oder weniger verspielt durch seine unglücklichen beruflichen Aktivitäten. Er hat schließlich auch gebürgt mit ihrem Vermögen für einen Bekannten, der dann trotzdem bankrott gegangen ist. Das heißt, Ida Pfeiffer musste mit sehr wenig Budget auf ihren Reisen auskommen. Und das tat sie auch. Das ist das Interessante. Es gibt 2 Parameter, nach denen sie ihre Reisen ausgerichtet hat, nämlich einerseits Sparsamkeit und andererseits Eile. Also das ist irgendwie etwas widersprüchlicher. Ida Pfeiffer ist erst relativ spät, nämlich mit 44 Jahren, ins große Reiseleben eingestiegen. Und wenn wir uns ihre Berichte so durchlesen, dann bekommt man immer wieder das Gefühl, dass sie eine zu spät gekommene ist. Also dass sie viel zu wenig Zeit hat, alles zu sehen, was sie sehen möchte. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass sie so begeistert ist. Also sie ist so eine begeisterte Reisende und es zieht sie von einem Ort zum anderen. Also sie möchte immer wieder was Neues sehen und es ist ganz schrecklich für sie, wenn sie irgendwo aufgehalten wird, wenn die Leute zu langsam sind und irgendwie eh nur Backschisch wollen und solche Dinge. Das heißt, das plagt sie ganz fürchterlich und auf der anderen Seite hat sie wenig Budget. Das heißt, sie muss oft ganz langsame Reisemöglichkeiten in Kauf nehmen, wie Segelschiffe, weil sie sich die Dampfschiffe, die in dieser Zeit auch gerade aufkommen, zum Teil nicht leisten kann. Oder sie fährt halt auch dann mit einheimischen Transportmitteln, sei das irgendwie auf einer Nilbarke mit umgeben von einheimischen Schiffern, die sie da begleiten, oder irgendwo in Indien auf Ochsenkarren oder solche Dinge. Also sie ist da zum Teil wirklich sehr abenteuerlich unterwegs und das sind Dinge, die wir uns eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen können, welche Strapazen sie da auch in Kauf nimmt. Was ihr Gepäck anbelangt, ist sie auch sehr bescheiden. Sie schreibt an einer Stelle, dass sie nur so viel mitgenommen hat auf ihren Reisen, wie sie jeweils selber tragen kann, also eine Tasche, einen Koffer. Wir wissen das nicht ganz genau. Wir können es uns auch nicht ganz genau vorstellen, weil sie hat ja immerhin sehr viele Sammlungen getätigt und nach Hause geschickt und nach Hause gebracht. Das geht bis hin zu Säugetieren wie Lemuren, ja, aus Madagaskar. Also das ist ein bisschen widersprüchlich. Da wissen wir eigentlich nicht alle Details. Sie ist alleine aufgebrochen, hat zu ihrer ersten Reise und auch zu den weiteren Reisen im Prinzip. Aber das ist keine Maxime für sie. Also sie schließt sich sehr gerne auch anderen Reisenden an. Das beginnt schon während ihrer Reise ins Heilige Land, dann lernt sie Leute kennen und da sind manche Ziele einfacher und auch sicherer zu erreichen in Begleitung anderer Reisender. Und sie schreibt da auch, dass sie von den Herren, denen sie begegnet, auch immer sehr zuvorkommend und höflich behandelt worden ist. Und natürlich interessant ist auch die Kleidung. Ne? Wir wissen ja, wie die biedermeierlichen Damen aus guter Gesellschaft damals ausgesehen haben, mit vielen Unterröcken, mit weiten, langen Röcken eben, mit Seidenblusen und Spitz und Häubchen und so weiter und langen Haaren. Da macht sie zunächst einmal keine Zugeständnisse an den Reisealltag, außer dass sie sich vor ihrer ersten Reise eine Kurzhaarfrisur zugelegt hat. Also das ist spektakulär für eine Dame des gehobenen Bürgertums in dieser Zeit mit ihren hochgesteckten Frisuren. Aber sie beginnt ihre Reisen mit ihren langen, weiten Röcken. Und während ihrer Islandreise, da beschreibt sie das sehr anschaulich, wie schwierig das war. Also da war ja, es gab viel Regen und sie ist da herumgewartet in der Landschaft und musste viel zu Fuß gehen und die haben sich da mit Wasser eben angesogen und es war schwer und kalt und solche Dinge. Also das ist unglaublich, dass sie das alles so durchgestanden hat. Aber auf ihren weiteren Reisen hat sie dann durchaus Zugeständnisse an den Reisealltag gemacht. Also sie hat dann insbesondere auf der zweiten Weltreise eine eigene Reisekleidung für sich entwickelt. Also das war ein Rock. Darunter hat sie Hosen getragen, obwohl sie immer beteuert, sie würde nie Hosen tragen. Ja, da hat sie sich auch auf den ersten Reisen geweigert. Also das ist so ein bisschen widersprüchlich. Da trägt sie so eben, wie gesagt, darunter Hosen und sie schürzt dann bei den Fußmärschen, die da notwendig waren, immer wieder ihren Rock. Und wenn sie dann unter zivilisierte Menschen quasi kommt, also unter Europäer und Kolonialisten, dann lässt sie den Rock wieder runter, damit sie wie eine brave Biedermeierdame ausschaut. Und dann beschreibt sie noch ihr Jäckchen, ihre Kabaya und einen Balihut. Und das war tatsächlich so spektakulär, dass sie dann nach ihrer Rückkehr von dieser zweiten Weltreise von allen möglichen Leuten gebeten worden ist, dass sie sich da abbilden lässt. Ja. Also Fotografien gab es ja damals noch nicht, ja. Also so wie das dann später ist mit den Handys. Aber es ist dann ein Stich von ihr erschienen, von einem bekannten Künstler der damaligen Zeit, Adolf Dotage, wo sie genau in dieser Reisekleidung abgebildet wird, und zwar in einer Modezeitung der Wiener Eleganten.
Ja, ihre letzte Reise dauerte von Mai 1856 bis September 1858 und die ging nach Madagaskar. Von dort reist sie am Tropenfieber erkrankt und geschwächt zurück nach Österreich. Sie hat bis auf Australien alle Kontinente gesehen. Bis zuletzt ist sie sich sicher, dass sie Australien noch sehen wird und plant bis zu ihrem Tod ihre Reise. Frau Habinger, was erfahren wir aus dieser letzten Phase des Lebens von Ida Pfeiffer über sie und ihren Charakter?
Ja, über diese letzte Lebensphase Ida Pfeiffers erfahren wir eigentlich sehr viel über ihren Charakter. Ida Pfeiffer verlässt Madagaskar schwer krank. Sie leidet an Malaria und ist eigentlich lebensbedrohlich erkrankt. Sie wurde da in eine Verschwörung hineingezogen und das war eine sehr unglückliche Situation. Sie war da schon schwer krank und musste auf langen, verworrenen Wegen die Insel dann, wurde zum Hafen gebracht und wäre fast verstorben. Gelangt dann aber doch lebend nach Mauritius, wo sie von Leuten dort aufgenommen wird. Sie hat da vor ihrer Madagaskar-Reise einige Zeit verbracht und sie mit den Siedlern angefreundet, mit britischen und französischen Familien. Da wird sie dann aufgenommen und gesund gepflegt. Zunächst dachte man, dass sie sterben würde, aber sie hat sich dann doch erholt. Und sie spricht eigentlich in dieser Zeit nur davon, dass sie wieder zu reisen, zu einer neuen Reise aufbrechen muss. Wir wissen das aus ihren Briefen, die sie in dieser Zeit schrieb. Einen an den bereits genannten Robert Waterhouse vom Britischen Museum. Da erzählt sie zwar, dass sie noch immer am Madagaskar-Fieber, also an der Malaria, leidet, aber sie plant schon die nächste Reise, nämlich genau nach Australien, das sie aber nie erreicht hat, weil sie möchte dort unbedingt eine schöne Sammlung anstellen. Also sie ist der Überzeugung, dass sie aus Madagaskar zu wenig wertvolle Dinge für die Wissenschaft mitbringt und da schreibt sie, sie muss und will unbedingt irgendwo noch eine schöne Sammlung machen. Und sie schreibt an Waterhouse, also so überzeugt davon, dass sie wieder gesund wird. Also wir sehen da auch ihren unglaublichen Überlebenswillen und die Selbstsicherheit und die Stärke, die sie auch an den Tag legt. Also sie schreibt ihm, dass sie von ihm Post erwartet, aber bitte gerne nach Sydney Poste Restante, weil da wird sie dann in nächster Zeit eintreffen. Sie hat auch schon ihre Koffer dann auf ein Schiff gebracht, das nach Australien abfahren soll. Aber tatsächlich muss sie dann einen Rückzieher machen und nach Europa zurückkehren. Und selbst da will sie noch nicht nach Hause fahren, weil sie hat immer noch die Vorstellung, dass sie gesund werden wird und dann noch einmal eine Reise machen wird. Und sie ist dann in Hamburg, dann muss sie in Spitalspflege sich begeben. Und es gibt halt immer wieder Phasen, wo sie in sehr schlechtem Zustand ist. Das sehen wir auch an ihren Briefen, die sie da schreibt. Also die kann man fast nicht mehr entziffern. Und immer wieder weigert sie sich, nach Hause zurückzukehren. Vielleicht auch, weil sie nicht möchte, dass man sie zu Hause in einem so schlechten Zustand auch sieht, in einem so schlechten gesundheitlichen Zustand. Sie reist dann noch zu einer Freundin, in der Nähe von Krakau. Und schließlich willigt sie dann ein, dass sie von ihrer Schwägerin nach Hause nach Wien gebracht wird. Also das passiert auch dann in einem Sondercoupé der Eisenbahn, wird sie da transportiert, schon schwer krank. Sie wird dann von einem ihrer Brüder aufgenommen. Und tatsächlich ist es so, dass man annimmt, dass sie jetzt gesund ist, also dass die heimatliche Luft ja so gut bekommt und ihr Lebenswille erwacht noch einmal von neuem. Und sie plant dann schon wieder kleinere Reisen, wie sie meint, also zu einer Freundin oder zu Verwandten nach Graz und auch nach Dresd. Also so klein waren die Reisen ja dann nicht, wenn man sich auch vorstellt, wie das auch schwierig zum Teil war. Also sie hat einen ungebrochenen Reisewillen, das ist einfach das, was sie im Leben immer vorantreibt oder vorangetrieben hat. Allerdings wird sie nicht mehr gesund, sondern sie stirbt dann in der Wohnung ihres Bruders in der Nacht vom 27. zum 28. Oktober 1858 an den Folgen ihrer schweren Malariaerkrankung.
Ja, die Reiselust hat sie aufrechterhalten und Frauen wie Millie Bau und Ida Pfeiffer reisten eben alleine durch die Welt. Auch heute noch ist das Reisen für Frauen ein besonderes Feld. Frau Baumann, was macht das Besondere am Alleinreisen von Frauen heute aus?
Frauen sind eine Gruppe, für die Alleinreisen heute immer noch ungewöhnlich ist. Also es gibt einige Bücher und auch Blogs, die erklären, wie man am besten als Solo-Female-Traveler reist. Tatsächlich gibt es die gleichen Blogs oder ähnliche auch für Männer, also auch für Männer, die alleine reisen und natürlich auch generell. Also das Alleinreisen ist ein großes Thema, gerade in unserer westlichen Kultur, auch über die Prozesse der Individualisierung. Da spielt das eine große Rolle. Die Frau wird aber tatsächlich als stärker vulnerabel angesehen, also dass da mehr Gefahren sind von Übergriffen oder sexuellen Übergriffen, Überfällen. Und natürlich auch Reisen in Ländern mit anderer Kultur, in der die Stellung der Frau eine andere ist als in den westlichen Herkunftsländern. Das ist viel Thema, wenn es darum geht, Frauen alleine reisen, gerade auch im Kontrast zu dem Männer alleine reisen. Tatsächlich ist aber das alleine Reisen noch ein Feld, das jetzt nicht die Masse betrifft, aber es wird immer stärker. Es spielt eben eine ganz große Rolle, diese Selbsterfahrung, das in Kontakt kommen mit anderen Menschen, Kulturen, das natürlich besser geht, wenn man alleine unterwegs ist, als wenn man als Gruppe unterwegs ist. Und natürlich haben Menschen in westlichen Industrienationen heute viel mehr Möglichkeiten zur Lebensgestaltung. Also sie folgen nicht mehr starren Lebenskonzepten. Das heißt für Frauen speziell Ehe, Kinder, das kommt später oder zum Teil gar nicht mehr. Das ist heute auch eine freie Entscheidung. Und das Reisen, unterwegs sein im Beruf ist auch viel mehr zum Alltag geworden. Und dadurch entstehen auch einfach mehr Zeiträume, um auf Reisen zu gehen. Also wie jetzt bei Ida Pfeiffer, die erst 44 war und quasi diese Kinderphase oder Ehephase abgeschlossen hatte. Heute ist die bei vielen Frauen viel später und dann geht man erst vorher auf Reisen oder währenddessen. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, was ich schon gesagt habe mit dem Beruflichen, also Digital Nomads ist ja auch so ein modernes Phänomen von Personen, die durch die digitalen Möglichkeiten von unterwegs arbeiten können und dann eben, egal wo auf der Welt, reisen und arbeiten und leben verknüpfen. Aber generell kann man sagen, dass für Frauen und aber auch alle Menschen dieses Alleinereisen einfach eine Stärkung des eigenen Ichs ist. Also gerade wenn man Probleme alleine meistern muss und eben erkennen kann, dass man sich selbst, egal wo man auf der Welt ist, Hilfe holen kann, wenn man sie braucht.
Ja, das ist doch eine schöne Vorstellung, dass man Hilfe bekommt, wenn man sie braucht. Wir hoffen, wir haben Lust darauf gemacht, mehr über Ida Pfeiffer und Frauen, die reisen, zu erfahren. Auf der Homepage des TU Kunstforums finden Sie dazu einige Anregungen. Die Ausstellung des Kunstforums Millie Bau 5000 Kilometer bis Paris ist noch bis zum 27. Oktober 2024 zu sehen. Wir sind immer mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr für Sie da. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Dr. Habinger und Frau Dr. Baumann für die Aufnahme des Podcasts und bei allen, die uns zuhören. Und bis bald im Kunstforum.